Ihr Lieben, auf das Geheimnis der Weihnachtskekse sind wir im Vorbereitungskreis für den Breakfast Club gekommen. Der Breakfast Club, das ist unser Angebot für Kinder. Einmal im Monat treffen wir uns samstags zum Frühstück und machen mit denen etwas Programm. Und jetzt im Dezember haben wir miteinander Kekse gebacken. Das macht man ja in der Adventszeit, Kekse backen. Hier in der Gegend heißen die Kekse Plätzchen, ich weiß nicht warum, aber gemeint ist das Gleiche. Und da habe ich gefragt, so, wisst ihr eigentlich das Geheimnis dieser Kekse? Warum die überhaupt gebacken werden? Kopfschütteln. Und warum nur in der Adventszeit? Keine Ahnung. Und ich habe dann Karin Winterfeld angeguckt, die ist ja so ungefähr mein Jahrgang, und habe gedacht, vielleicht weiß die das wenigstens. Die Älteren werden das vielleicht noch wissen. Auch nicht. Nö, keine Ahnung. Gibt es jemand, der uns weiterhelfen könnte? Fehlanzeige. Das habe ich befürchtet. Also gibt es heute ein Geheimnis zu lüften, nämlich warum gibt es eigentlich Weihnachtskekse? Dabei haben die doch eigentlich gar nichts mit Fasten zu tun. Im Gegenteil, die enthalten doch jede Menge dieser kleinen bösen Dinger, von denen man sagt, dass die nachts die Kleidung immer enger nähen. Doch, Kekse gibt es genau deshalb, weil Menschen auf die Idee gekommen sind, sie müssten fasten. Und das war so. In Fastenzeiten haben Menschen auf Fleisch verzichtet, weil das als das kostbarste und beste Essen galt, was man so hatte. Und sie haben auch auf Eier verzichtet, als das Produkt der Hühner. Die Hühner haben aber nicht gefastet. Die haben weiter Eier gelegt. Und jetzt hatten die das Problem, die Bauern, was machen wir mit den ganzen Eiern? Und dann kamen die auf die Idee, wir backen etwas, was sich lange hält und wo die Eier verbraucht werden. Und gegessen wurden die Kekse dann tatsächlich erst zu Weihnachten und nicht jetzt in der Adventszeit, so wie wir das kennen. Und in der Vorbereitung fiel mir ein, ja, stimmt. Als ich ein kleiner Junge war, da gab es unterm Weihnachtsbaum für jeden der Brüder einen bunten Teller und einen für die Eltern. Da waren die ganzen wunderbaren Kekse drauf, die meine Mutter in der Adventszeit gebacken hatte. Und erst zu Weihnachten wurden die gegessen, so war das. Die Älteren werden es bestätigen können, nicht in der Adventszeit. Irgendwo unterwegs haben wir das verloren. Kekse im Advent war damals ein absolutes No-Go, haben wir nur nicht so genannt. Warum eigentlich fasten? Was soll das, zu bestimmten Anlässen auf etwas zu verzichten? Wir haben gerade schon gehört, Margarete hat es gesagt, man macht damit auch eine Erfahrung mit sich selbst. Verzichten tut manchmal ganz gut, dann kann man die Dinge, die man genießen kann, auch wieder neu schätzen lernen. Es gibt auch Leute, die üben Heilfasten. Also man verzichtet mal für eine Woche oder zwei komplett auf das Essen zum Entschlacken und keine Ahnung was und dann fühlt man sich wie neugeboren. Man nimmt auch ein paar Kilo ab. Manche mögen das und finden das gut. Für manche ist das auch aus pädagogischen Gründen ganz hilfreich. Die evangelische Kirche, die ja sehr pädagogisch unterwegs ist manchmal, hat erfunden, 7 Wochen ohne in der Passionszeit. Und dann fastet man auf üble Nachrede zum Beispiel oder Fernsehgucken. Das hat dann gar nichts mit Kalorien zu tun, sondern man macht sich bewusst, dass man sich manche Dinge angewöhnt hat, die einem selber gar nicht gut tun und den anderen auch nicht. Und dann verzichtet man darauf, weil man etwas lernt. Das macht man und irgendwann macht man es auch nicht mehr. Die Herausgeber dieser Aktion 7 Wochen ohne beneide ich nicht, weil die sind unter dem wahnsinnigen Druck, jetzt sich jedes Jahr was Neues auszudenken, worauf man nun fasten könnte, was nochmal interessant ist, was nochmal Leute motivieren könnte. Man macht das vielleicht mal und irgendwann auch nicht mehr. In unserer westlichen Welt, in unserer gottlosen Welt, haben wir das Fasten verlernt. In allen großen Religionen gibt es Fastengebote, Fastenzeiten. Bei den Muslimen kennen wir das alle noch. Ramadan hat es inzwischen bis in die Tagesschau geschafft, wenn das der Ramadan, der Fastenmonat, zu Ende geht. Im Judentum gibt es Fasten. Ich habe das in Israel erlebt, rund um den großen Versöhnungstag. Da heißt Fasten zum Beispiel keine Lederschuhe tragen, weil man damit auch der Schöpfung eine Pause gibt. Und nur eine bestimmte kurze Wege zurückzulegen. Man verzichtet auf Geschlechtsverkehr. Man feiert natürlich auch keine großen Feste in der Fastenzeit. Also Fasten kann sehr unterschiedlich sein. Und viele halten sich daran, einfach weil es geboten ist. So war das früher. Und so ist das in vielen Teilen der Welt heute noch. Nur in unserer von Freiheit erfüllten Zeit und Gesellschaft macht ja keiner was, nur weil es dafür ein Gebot gibt. Jedenfalls nicht freiwillig. Dann denkt man vielleicht, naja, vermutlich freut sich Gott dran, aber eigentlich so richtig eine gute Begründung ist das nicht. Anders ist es, wenn man sich selber ein Fasten auferlegt, weil man damit etwas erreichen will. Also, manche Leute treten in den Hungerstreik. Ich faste jetzt so lange, bis der Bundeskanzler bereit ist, mit mir über die Klimaschäden zu reden. Funktioniert. Jesus hat 40 Tage in der Wüste gefastet, nachdem er sich hat taufen lassen und bevor er öffentlich aufgetreten ist. Er hat das offensichtlich als sehr wichtig und hilfreich empfunden, sich nochmal ganz auf Gott zu konzentrieren, im Zwiespalt mit ihm, Gespräch mit ihm darüber zu sprechen, was ihm erwartete. Fasten als eine geistliche Übung. Und seinen Jüngern hat er empfohlen, wenn ihr es mit bösen Geistern zu tun habt, dann rechnet damit, es gibt Dämonen, die gehen nur weg durch Fasten und Beten. Vielleicht haben wir zu wenig mit Dämonen zu tun oder erkennen sie nicht mehr, dass wir das Fasten vergessen haben. Wir kennen eher solche Sätze, wie wir sie gerade im Evangelium gehört haben. Die Jünger Jesu brauchen nicht zu fasten, der Jesus ist doch bei ihnen. Wir leben in einem großen Raum der Freiheit. Wer wollte uns da etwas auferlegen? Als religiöses Gesetz muss niemand fasten. Jesus hatte eine sehr freie Haltung zu religiösen Gesetzen. Sabbatgebote, wenn sie dem Menschen nützen, ja. Der Sabbat ist für den Menschen da, aber doch nicht der Mensch für den Sabbat. Wir leben doch nicht, um irgendwelchen Geboten Ehre anzutun. Jesus reiht sich da ein in die alten Propheten. Schon bei Jesaja gibt es das: Euer Fasten ist veräußerlicht. Ihr tut das so, aber ihr seid trotzdem weit, weit weg von Gott. Das könnt ihr vergessen. Ein rechtes Fasten wäre es, mit den Hungrigen das Brot zu teilen und den Armen das zu geben, was sie brauchen. Auf dieser Spur ist Jesus. Fasten, ja, wenn es einen guten Grund gibt. Der Grund kann im eigenen Erleben sein und er könnte auch ganz woanders liegen. Es gibt ein christliches Fasten. Es geht da nicht um Regeln und Ordnungen, auch wenn das in der Kirche über lange Zeit eingeführt wurde, weil wir natürlich Menschen sind und es ist immer leichter, wenn man feste Verabredungen hat, immer sonntags morgens zur Kirche gehen, immer freitags fasten. Das hilft uns. Rituale im Alltag. Aber Jesus sagt, was nicht aus Liebe getan ist, könnte man auch sein lassen. Fasten aus Barmherzigkeit. Das wäre ein Fasten, das uns gut ansteht. Nicht als eine Verpflichtung, die einem irgendwie auferlegt wird, sondern aus tiefstem Herzen. An dieser Stelle habe ich mich selber ertappt. Weil ich wollte eigentlich schreiben, es gibt ein Fastengebot, ein christliches. Und da habe ich gedacht, nee, es gibt doch im Glauben eigentlich keine Gebote. Oder doch? Jesus hat gesagt, ein Gebot steht über allen anderen. Und das ist Gott lieben und den Nächsten lieben wie sich selbst. Und darin sind alle anderen Gebote eingeschlossen. Die Liebe ist das entscheidende Kriterium. Vor ein paar Wochen hat die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland getagt, das große, hohe Gremium, und unter anderem haben sie ein Fasten beschlossen. Sie haben das nicht so genannt, sondern sie haben gesagt, wir möchten, dass alle Mitarbeitenden in der Kirche bei dienstlichen Fahrten mit dem Auto nicht mehr als 80 auf der Landstraße fahren und nicht mehr als 100 auf der Autobahn. Ein Tempolimit. Und wir wissen alle, das ist ein absolut heikles Thema. Da kocht das Gemüt des Deutschen hoch. Journalisten, die mit Kirche nicht so viel zu tun haben, haben eimerweise Spott über diesen Beschluss ausgegossen. Und die gingen sogar so weit, was ich gelesen habe, zu sagen, das ist doch gefährlich, wenn man auf der Autobahn nur 100 fährt. Man wird ja zum Verkehrshindernis, man verursacht vielleicht sogar Unfälle. Also ich mache das im Selbstversuch schon seit einiger Zeit und kann das nicht bestätigen. Das aber nur nebenbei. Was mir mehr wehgetan hat, war der Spott aus frommen Kreisen, von lieben Schwestern und Brüdern, die gesagt haben, ich lasse mir doch nicht vorschreiben, wie weit ich mein Gaspedal durchdrücke. Wo kommen wir denn da hin? Oder die gesagt haben, ja, wieder mal typisch EKD. Jetzt machen sie sich eins mit diesen Chaoten von der Last Generation. Anstatt von der Hoffnung zu reden, die uns erfüllt, was doch eigentlich der Kern des Evangeliums ist und was uns erfüllt und was unser Auftrag ist. Und da wurde bitterlich die geistliche Vollmacht der Kirchenleitungen in Frage gestellt. Als wenn es nur das eine Thema Hoffnung gäbe. Ich glaube, dass die, die sich da Gedanken machen, etwas von Barmherzigkeit spüren. Barmherzigkeit mit einer Schöpfung und mit Menschen, die unter den menschengemachten Wandlungen unserer Zeit leiden. Die es sich zu Herzen nehmen, dass Menschen ihr Hab und Gut und ihr Zuhause verlieren, weil der Klimawandel eben nicht nur eine Theorie der Wissenschaftler ist, sondern erfahrbare Wirklichkeit. Letztes Jahr im Ahrtal und in vielen Ländern dieser Welt, wo den Leuten buchstäblich das Wasser bis zum Halse steht oder andersherum, wo es seit Jahren nicht mehr geregnet hat. Barmherzigkeit könnte uns antreiben, unser eigenes Handeln, unsere Anspruchshaltung in Frage zu stellen. Ist das denn berechtigt, dass ich jederzeit und so schnell wie ich will von A nach B komme? Wie viel Ausbeutung der Natur tragen wir an unserem Leib mit unserer Kleidung? Oder haben wir uns auf unseren Tisch? Wenn man nur mal fragt, aus welchen Ländern und woher kommt das, was wir jeden Tag zu uns führen, mit uns essen? Fasten aus Barmherzigkeit als ein Gebot der Liebe. Das wäre etwas. Das kann man natürlich nicht allen allgemein vorschreiben. Und da ist natürlich das, was die EKD gemacht hat, tatsächlich stößt es an ihre Grenzen. Wenn es nicht aus Liebe geschieht, wird man es nicht machen. Oder man macht es, solange man beobachtet wird. Und sobald man unbeobachtet ist, lässt man sein. Wir sind gefragt, ob wir uns anrühren lassen von der Not dieser Welt. die ja zum Himmel schreit, ob wir uns davon bewegen lassen, wenn der Bräutigam eben nicht mehr sichtbar das Miteinander der Menschen bestimmt. Dann werden sie fasten, sagt Jesus, aus Liebe. Der Advent ist evangelisch verstanden eine Zeit der Besinnung, auch eine Zeit der Umkehr und der neuen Anfänge. Und das steht uns gut an, dass wir unser Herz berühren lassen von der Not dieser Welt, dass es uns nicht egal ist, dass Menschen da im Finsterloh im Zelt frieren, weil es keine andere Unterkunft für sie gibt. Ich habe ja letzte Woche davon gesprochen, dass wir eine Begegnungsinsel aufmachen in der Virchowstraße und dass da Menschen gesucht werden, die Gastgeber sind. Vornehmlich Männer, weil es ja nur Männer sind. Aber ich sage heute mal, wir werden auch Frauen brauchen, weil es eben nicht genügend Männer gibt, die eine Woche lang bis Anfang März da die Türen aufmachen und Gastfreundschaft üben. Also wer immer sich bewegen lässt und anrühren lässt, der melde sich. Oder gehe mal hin in den nächsten Tagen am Nachmittag und schau sich das an. Vielleicht springt ja ein Funke über. Und ich möchte noch eine andere Sache erzählen, die mir heute in dieser Woche passiert ist. Am Dienstag bekam ich einen Anruf vom Kirchenamt, also von der Superintendentur, dass sich dort eine Frau gemeldet hat, die möchte gerne mit ihren beiden Töchtern sich engagieren, irgendwann in den Weihnachtstagen, um etwas für Obdachlose zu tun. Und ob wir denn da was hätten in Wetzlar. Und da muss ich beschämt gestehen, nein, wir haben nichts. Wir bieten nichts an für Obdachlose am Heiligabend oder an einem der Feiertage. Wäre ja an sich gut und richtig. Haben wir aber seit Jahren nicht. Natürlich auch, weil wir die Ehrenamtlichen, die das ganze Jahr über sich wirklich engagieren, nicht auch noch an diesen Feiertagen beschäftigen wollen. Und ich habe mit der Frau dann selber gesprochen und habe gesagt, hat sie bei der Tafel gefragt, vielleicht machen die ja was. Nein, die Tafel macht auch nichts. Dasselbe. Die Leute engagieren sich das ganze Jahr über, da soll Weihnachten wenigstens mal Ruhe sein. Die Diakonie hat in den letzten Jahren vor Corona immer einen Heiligabend für Alleinlebende angeboten. Das waren aber nicht Leute auf der Straße und das machen die auch seit Corona nicht, auch in diesem Jahr nicht. Und dann war ich mit meinem Latein schon am Ende. Und dann habe ich der Frau gesagt, ja, wir haben ja da diese Begegnungsinsel für Geflüchtete. Ich weiß aber nicht, ob die über Weihnachten irgendwas machen. Aber ich werde mich melden, wenn ich etwas erfahre. 2 Tage später kriege ich eine E-Mail. Eine Frau fragt an, eine andere Frau, ob sie nicht einen Raum im Gemeindehaus haben könnte. Sie möchte gerne ein Angebot für Obdachlose machen, zu Weihnachten. Und ich dachte, hoppla, nicht jemand aus der Kerngemeinde, jemand von außen. Und ich habe gesagt, das klingt aber interessant. Und unser Kirchmeister hat sofort gesagt, also aus der Diakoniekasse 500 Euro ist kein Problem. Ja, lass uns das machen. Und da habe ich gesagt, ich habe vor 2 Tagen einen Anruf bekommen, dass da eine Frau mit ihren Töchtern gerne genau an so einem Projekt mitmachen möchte. Und dann sagte diese Frau, ja wunderbar, geben Sie mal die Telefonnummer. Und ich habe die beiden zusammengebracht. Und es wird tatsächlich passieren. Am ersten Feiertag um 17 Uhr hier im Domgemeindehaus im Saal wird es ein Angebot für Obdachlose geben. Ich bin jetzt 13 Jahre hier. Das hat es noch nie gegeben. Und jetzt ist es soweit. Ihr Lieben, das ist ein Fasten im Geiste Jesu. Etwas tun, etwas geben, Zeit hineingeben, um dem Hungrigen, dem Frierenden, dem Armen etwas Gutes zu tun. Kann man nachlesen bei Jesaja, steht alles in unserer Bibel. Nur machen können wir es. Ich finde es großartig, Gott hat es gefügt und ich bin etwas beschämt und ich werde hingehen. Das habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen. Und ich habe gedacht, mit dieser positiven Geschichte möchte ich diese Gedanken zum Fasten beschließen. Ich wünsche ein gesegnetes Fasten in dieser Adventszeit. Amen.